Unter anderem war der Sohn von Evel Knievel dabei. Die Älteren kennen den Stuntman noch. Der hat eigene Motorräder gebaut. Und als ich auf dem Motorrad saß in Amerika, habe ich gesagt, das ist so ein geiles Bike, das hätte ich gerne in Deutschland. Und hat er zu mir gesagt, ich will auf den europäischen Markt und dann verkaufen wir ganz viele Motorräder. Und wir haben ein Motorrad, glaube ich, verkauft. Also eine große Katastrophe.
Moin Moin aus Hamburg, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk. Mein Name ist wie immer André Kewe und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, entweder auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Ja, wir machen heute ein bisschen was anders und deswegen kein langes Vorgeplänkel, sondern wir starten direkt mit unserem Gast. Moin Moin Arne, cool, dass du da bist.
Finde ich gut, Einladung hast du schon mal sehr gut hingekriegt. Ja, hallo, Arne Bayer, ich freue mich, dass ich heute bei dir bin, André.
Sehr cool. Und du bist ganz nah bei mir, denn du kommst aus Hamburg und wir haben gesagt, okay, wir treffen uns jetzt hier im Hamburger Ding und nehmen gemeinsam quasi aus dem Coworking Space auf, sind jetzt 20 Meter auseinander, also fast in einem Raum.
Ne? Ja, ja, es ist wunderschön hier. Für alle, die mal nach Hamburg kommen, sollten dich unbedingt besuchen, nicht nur, ja, weil du so nett bist, sondern auch, weil die Location hier wirklich geil ist, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr kreativ gemacht, verschiedene Ebenen, verschiedene Themenwelten und von Podcasts, was wir heute machen, aber man kann Gaming machen, man kann Open Business buchen hier, Veranstaltungsräume, also es ist wirklich ziemlich cool und urban, das muss man schon sagen.
Ja, ich bin hier auch super happy, man hört es, man merkt es auch und sehr cool, aber es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht heute um Arne, um jemanden, eine Koryphäe, glaube ich, im Bereich Friseure, kommst aus einer Friseurfamilie, habe ich gelernt, ja. 2004 aus dem Key Account Management, dich selbstständig gemacht, Handelsvertretungen gegründet. Ich habe so ein paar Sachen mir aufgeschrieben. Mittlerweile einer der größten Agenturen für Paul Mitchell in Europa. Ja, auch das ist irgendwie mit dabei. Ja. Dazu Friseursalons auf Kreuzfahrtschiffen, geiles Thema, kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Eine landseitige Akademie machst du auch, Showroom in Hamburg hast du, machst Tattoo-Studios auf hoher See. Ja, alles Mögliche ist irgendwie mit dabei, von daher ganz, ganz spannende Sachen. Aber wir steigen mal ein bisschen anders jetzt ein, nämlich, ich habe ja immer Vertriebsprofis hier, mit so einem Elevator-Pitch. Und du hast jetzt mal 60 Sekunden und verkauf mir mal das beste Produkt, das du je vertreten hast.
Sehr geil. Das ist schön. Ich habe tatsächlich mal neben all meinen ganzen Spielzeugen, die ich immer so mache, habe ich auch mal Motorräder vertrieben. Hat überhaupt nicht funktioniert, weil der Markt für Custom Bikes mega eingebrochen ist vor 17, 18 Jahren. Guck mal, jetzt haben wir schon 10 Sekunden um oder 15. Und ich habe auf einem sehr geilen Event von Paul Mitchell habe ich den Firmengründer John Podigioria kennengelernt und der hat immer mal so ein paar Hollywood-Stars dabei, fährt gerne Motorrad. Und unter anderem war der Sohn von Evel Knievel dabei. Die Älteren kennen den Stuntman noch, Superstar aus Amerika seiner Zeit. Und der Sohn Robbie Knievel, der hat eigene Motorräder gebaut, hat jeden Stunt seines Vaters nachgesprungen. Und als ich auf dem Motorrad saß in Amerika, habe ich gesagt, ey Robbie, das ist so ein geiles Bike, das hätte ich gerne in Deutschland. Und hat er zu mir gesagt, ja, sagt er, wir machen heute noch eine Tour mit Peter Fonda, sind wir auch tatsächlich dann gefahren. Und dann kannst du die Distribution machen für meine Bikes. Ich will auf den europäischen Markt und dann verkaufen wir ganz viele Motorräder. Und dann habe ich gesagt, geil, das machen wir. Haben einen tollen Messestand auf der Custom Bike gemacht in Bad Salzuflen und haben drei Motorräder hingestellt und haben tausende von Leuten das Konzept erklärt, was für geile Motorräder Robbie Knievel baut. Und wir haben ein Motorrad, glaube ich, verkauft in einem Jahr oder so.
Eins habt ihr verkauft?
Ja, okay. An meinen Bruder, glaube ich. Also eine große Katastrophe, weil der Markt einfach das nicht hergegeben hat und weil wir auch da uns überhaupt nicht mit beschäftigt hatten, mit Euro 3 und Euro 4 und was an Abgasnorm alles kam. Und wir fanden einfach das Motorrad schick, aber das war natürlich eine Investition, die nicht gepasst hat. Aber eine schöne Story für uns zum Einstieg in unsere Geschichte für heute. Und viel Lehrgeld bezahlt, viel Spaß gehabt und auch ein bisschen draus gelernt, sage ich mal, aus der ganzen Nummer.
Ja. Sehr geil. Aber dann Motorradbusiness und so, das ist nicht deins geworden, sondern du bist halt wirklich im Friseurbereich zu Hause. Oder erzähl mal ein bisschen die Story. Wie kamst du eigentlich da rein? Was hast du vorher so gemacht?
Ja, am Ende des Tages ist es immer so, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Und es fliegt ja einem immer viel zu und es kommen immer ganz viele Menschen mit tollen Ideen und ich bin auch immer offen und visionär und freue mich dann und jetzt im Alter oder wenn ich jetzt älter bin, weiß ich, dass ich auch mal bremsen muss und nicht immer alles annehmen muss. Aber die Haarkosmetik, weißt du, ich habe studiert, Abitur gemacht, Studium in Oldenburg, in Niedersachsen damals gemacht Gastronomie mich selbstständig gemacht, damals mit einer Gastro, eine schöne Geschichte. Und einer unserer Gäste in dem Club, der war Außendienstmitarbeiter für die Firma Schwarzkopf Haarkosmetik und hat meine Eltern betreut, die in Wilhelmshaven 2-3 Friseurgeschäfte hatten. Okay. Meine Mutter Obermeisterin, sehr aktiv im Handwerk. Und der Betreuer damals, der hat dann zu mir gesagt, Arne, wenn du mal aussteigen möchtest aus dem Gastrobereich und was Seriöses machen willst, dann kannst du gerne mal dich bei uns bewerben. Wir suchen noch jemanden im Vertrieb. Und da ist es einfach wichtig, dass man eine Begeisterungsfähigkeit hat. Gar nicht, was man verkauft, sondern welches Produkt man verkauft, sondern dass man als Mensch Begeisterung schaffen kann. Und wenn man selber andere Leute von seiner Idee begeistert, dann ist es egal, welches Produkt das ist. Hauptsache der Mensch, der im Vordergrund steht, der verkauft das Produkt, was auch immer er dann noch verkauft. Eigentlich verkauft er nur sich als Person. Und dann habe ich tatsächlich mit 30, 31 Jahre alt war ich seinerzeit meine Anteile. Wir waren zu zweit des Clubs verkauft. Club und Cocktailbar war eine schöne Geschichte, aber halt nichts für die Ewigkeit. Gastronomie ist auch ein sehr hartes Geschäft. Ja. Und habe dann eine Bewerbung geschrieben tatsächlich und habe dann bei der Firma Schwarzkopf angefangen zu arbeiten. Und habe das dann 5 Jahre gemacht, relativ schnell auch erfolgreich gewesen, weil ich natürlich meine Eltern im Hintergrund hatte. Ich konnte immer zu Hause anrufen und fragen, welches Produkt ist gut, wie funktionieren die Produkte. Ich habe einen Großkunden in Hildesheim gehabt, der hat zum Beispiel gesagt, Arne, ich brauche 6 Dosen Blondierung. Da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, du hast doch letzte Woche erst 6 Dosen bestellt. Und dann sagt er, ach ja, stimmt, da hinten im Regal sind die. Und dann hat er gesagt, also jeder andere man hat ja Vertreter früher immer gesagt, und nicht Außendienstmitarbeiter, jeder Vertreter hätte das einfach aufgeschrieben und hätte den Deal jetzt mitgenommen. Und da habe ich gesagt, ich sage, Hajo, meine Eltern haben Friseurbetriebe, ich sehe die Welt eher aus deiner Sicht. Wie schaffe ich es, ein Friseurunternehmen erfolgreich zu machen? Und das geht nicht, indem wir ganz viel Ware hier reinstellen, sondern eher ein Konzept finden, wie wir die Ware gemeinsam verkaufen und wie ihr erfolgreich werdet. Und mit dieser Sicht glaube ich, dass man versucht, den Unternehmer stark zu machen und groß zu machen und nicht sich selber groß zu machen. Das war wohl der Erfolgsschlüssel, denn wenn es meinen Kunden gut geht, dann geht's mir gut und nicht umgekehrt. Das war so der Weg. Und das ging sehr schnell. Und bei Schwarzkopf im mittleren Management hat man Möglichkeiten, auch Karriere zu machen. Und dann habe ich nach 3 Jahren den Key-Account gemacht, also die großen Filialisten betreut im norddeutschen Raum. Und das war natürlich spannend, weil das ganz andere Themen sind. Ein Filialist mit 20, 30, 50 oder 100 Friseurbetrieben hat natürlich ganz andere Ansprüche als ein Ein-Mann-Salon oder 3-Mann-Salon. Und das war für mich auch eine gute Lernphase, auch große Geschäfte zu machen und auch zu lernen, dass am Ende des Tages es nur eine Zahl auf dem Papier ist. Ob du jetzt die Beratung machst und einen Auftrag schreibst, der 1.000 Euro ist oder ob der 100.000 Euro ist, am Ende des Tages sind es halt nur Nullen und man schreibt halt eine Null mehr auf den Zettel. Ja. Aber das Gespräch, was man führt, ist meistens immer das Gleiche. Und das war eine sehr spannende Phase. Ich habe viel gelernt, aber nach 5 Jahren war der Weg von Schwarzkopf ging eher Richtung Retail. Also ich war ja friseurisch durch meine Eltern geprägt und Schwarzkopf hat aber ein Riesengeschäft im Retail. Der Friseurmarkt, der Professionalmarkt ist da wirklich minimal, völlig uninteressant für Schwarzkopf. Und deswegen sind die ganzen Konzepte, die für die Salons entwickelt werden, das dauert 3, 4, 5 Monate, gehen die in den Handel. Und das schmeckt natürlich vielen Friseurunternehmen nicht. Und das hat mir auch nicht geschmeckt, wenn ich sage, Mensch, wir haben hier ein tolles Produkt, das ist nur für den Friseur und nur für euch. Und 3 Monate später ist das im Shampoo-Shop oder im Retail und steht nur ein anderer Name dran, aber das Produkt ist das gleiche. Und das war natürlich dann schwierig für mich. Ja. Und zu der Zeit gab es 2 Alternativen auf dem Markt, die bunt, wild und anders waren. Und das war meine jetzige Marke Paul Mitchell. Es gab noch ein 2. Brand, das kennt der eine oder andere auch. Tichy, die sind nicht mehr auf dem Markt, die waren auch ganz bunt und wilde Düfte und ein wildes Auftreten und die Außendienstler hatten alle Irokesen und die waren auch anders, das war ganz gut, das hat mir auch gut gefallen. Und Paul Mitchell war auch Hollywood, ist ein hawaiianischer Ursprung, die vom ersten Tag an 1980 gegründet, tierversuchsfrei, viele Hollywood-Stars, die Produkte benutzt haben, Schauspieler, das war Beauty-Lifestyle und so eine hawaiianische Kultmarke und das hat mir natürlich viel mehr geschmeckt als ein etwas angestaubtes Produkt wie Schwarzkopf oder Wella oder L'Oreal. Das ist natürlich auch alles etablierte Brands, aber halt haben natürlich 100 Jahre alte Stories hinter sich und so, das ist alles ein bisschen Wohnzimmer. Und deswegen ist es auch geil, wenn da so neue kreative Marken kommen. Und da gehörte dann halt Paul Mitchell zu. Und ja. Gott sei Dank hat das dann geklappt, dass ich dann da auch eingestiegen bin. Ja.
Das heißt, da bist du dann eingestiegen nochmal als Angestellter oder bist du dann da schon wirklich als Vertriebsunternehmer, Handelsvertreter? Wie war da so die Konstellation? Wie ging's so weiter?
Ja, das ist tatsächlich so, dass ich wie so ein Jung, wie sagt man, Jungfrau zum Brunnen? Nee, ja, ich glaube,
zum Kinde. Ja, Jungfrau oder mit zum dem Brunnen Kind. Im Kind. Ja,
ja, wie auch immer. Genau, dahin gekommen bin. Und zwar bin ich Handelsvertreter geworden. Das war 2004 und ich war vorher in Festanstellung, mittleres Management, Firmenrente, Mercedes als Dienstfahrzeug und so weiter. Mein erstes Navi damals bekommen, da war ich ganz stolz, Navigationsgerät. Keine Karten mehr auf den Schoß und so weiter. Da sagte mein Vater übrigens eine Anekdote am Rand, hat er gesagt, ist das hier ein Navigationsgerät? Da sage ich, ja, sagt er, ja, gib doch mal unsere Straße ein. Ich sage, ich weiß doch, wo wir wohnen. Sagt er, nee, sagt er, ich will erst mal sehen, wie das funktioniert. Dann habe ich die Straße eingegeben und dann hat das Navi gesagt, die Route wird berechnet. Da sagte mein Vater, was, das kostet Geld? Mach das bitte sofort aus.
Ja, stimmt.
Das war die Zeit 2004. Ja. Ne? Ja? Naja, auf jeden Fall aus so einem safen Ding kam dann dieses Angebot, Sie können gerne bei uns anfangen, aber in der Selbstständigkeit als Handelsvertreter. Das heißt, alles, was wir an Kosten haben, Auto, Krankenversicherung, müssen alles selber machen. Mhm. Aber der große Vorteil, und der hat mich einfach gereizt, weil ich damals schon immer sehr, erfolgsorientiert war, man auch geldgeil. Ich wollte einfach Umsatz machen und Vertrieb machen. Und dann hieß es seinerzeit, dass man einen festen Provisionssatz hat, das ist bei Handelsvertretung, für jedes einzelne Produkt. Und ob du nun 100 Shampoos verkaufst oder 1000, das ist immer der gleiche Provisionssatz. Und da kannst du natürlich viel Geld verdienen. Und da habe ich überlegt, oh, wenn das nur ansatzweise so klappt, wie bei Schwarzkopf, vom Volumen her, und ich nur die Hälfte der Kunden schaffe und den Umsatz schaffe, dann habe ich ja mit diesem Provisionssatz ein viel höheres Auskommen. Ja. Als im Festangestelltenverhältnis. Aber über die Tragweite seiner Zeit, da war ich mir überhaupt nicht bewusst. Ich habe den Vertrag bekommen, fand das toll, fand die Marke toll und wollte da einfach arbeiten, habe da relativ blind unterschrieben, ohne das von einem Anwalt prüfen zu lassen, weil ich einfach das Brand geil fand, weil ich dem Chef vertraut habe. War auch gut, es war auch ein vertrauensvolles Verhältnis. Und bin dann halt in die Selbstständigkeit gegangen als Handelsvertreter. Hab mich gewundert, dass ich plötzlich meinen Laptop mir selber kaufen musste. Hab gefragt, kriege ich auch einen Tacker und einen Locher von euch und Büromaterial? Ja, nee, dann haben die gesagt, nein, Herr Bayer, das müssen Sie jetzt selber kaufen. Ja. Und ich sag, was, und ein Auto? Ja, da habe ich einen Zuschuss damals gekriegt von 500 Euro. Hab einen Volvo V40 damals gehabt, Schleichwerbung. Und hab Sommerreifen gehabt und nicht mal Geld gehabt, mir Winterreifen zu kaufen. So bin ich halt damals angefangen und habe dann als Ein-Mann-Unternehmen, als Einzelunternehmer, mir einen Gewerbeschein geholt und bin dann losgefahren, habe die Kunden besucht. Ja.
Okay, und dann da rein. Also das waren so die Anfänge. Wie lange hat es gedauert, bis das so für dich, bis das irgendwie safe war, bis das stabil war, bis du verstanden hast, wie das irgendwie so alles irgendwie abläuft? Nicht nur der Verkauf, sondern als Unternehmer gibt es ein paar mehr Sachen, die dazu gehören.
Ja, ich glaube, als Unternehmer, der sich selbstständig macht, ist das zweite, vielleicht dritte Jahr das Entscheidende. Also sehen wir auch heute noch, dass die meisten Insolvenzen ja im zweiten, dritten Jahr passieren, weil das ist nur dieses deutsche Steuersystem. Du musst ja erst im übernächsten Jahr deine Steuererklärung für das letzte Jahr abgeben und kriegst dann quasi die auch steuerliche Vorauszahlung für das laufende Jahr. Also mit anderen Worten, machst du dich jetzt selbstständig, machst das ganze Jahr und Ende nächsten Jahres, also Ende 26, musst du erst für 25 die Steuererklärung abgeben. Und wenn du das dann machst, dann kommt plötzlich eine Nachzahlung, weil du hast ja 25 schon viel gearbeitet. Und dann sagt man, oh, 26 ist ja auch schon um und dafür wollen wir eine Vorauszahlung haben. Und das bricht ja vielen das Genick. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, oha, die Einnahmen, die ich ja alle habe und die ja so lecker sind, die sind ja nicht 1:1 für mich, sondern da geht ja auch ein großer Teil dann tatsächlich auch an das Finanzamt. Ja. Und das habe ich natürlich dann gelernt, schmerzlich, aber dann habe ich gemerkt, okay, Arne, du bist jetzt Unternehmer, du bist für alles selbst verantwortlich und auch natürlich für die Buchführung und steuerlichen Herausforderungen, die man als Einzelunternehmer hat.
Ja. So, da hast du als One-Man-Show angefangen und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Ja, die Situation war auch da, dass natürlich die Munition, die wir hatten oder die ich hatte, besonders war. Also der Markt vom Friseurbereich war aufgeteilt in 4-5 Marken. Das waren die klassischen, die wir gerade schon gehört haben. Da kommt noch vielleicht Goldwell dazu. und Alcina und so weiter, aber da war einfach nichts. Und dann kommen halt so zwei moderne Marken, die einfach anders sind, und das hat mir natürlich in die Karten gespielt. Und bei der Firma Schwarzkopf hatte ich damals, ich glaube, 3 oder 4 Neukunden im Jahr, also Salons umgestellt auf die Marke Schwarzkopf. Und dann wurde man Weihnachten auf die Bühne gehoben, und hat man eine goldene Anstecknadel gekriegt und hat man gesagt, was für ein geiler Typ. Und gut, so hat man sich nicht ausgedrückt, was für eine gute Leistung von unserer Außendienstmitarbeiter in Hannover oder in Hildesheim. Und der hat 4 neue Kunden gewonnen, und dann haben 50 andere geklatscht und so weiter und haben einen gefeiert. Und bei Paul Mitchell hatte ich, glaube ich, in den ersten Jahren 40, 50, 60 Salons für unsere Marke gewonnen, weil wir einfach so anders waren, weil ich auch vielleicht ein bisschen anders bin und auch die Marke auch anders war und weil wir mit ganz viel Dynamik in diesen Markt reingegangen sind und einfach Dinge gemacht haben, transparent waren und auch einen gewissen Lifestyle- und Coolness-Faktor hatten, der auch zeitgemäß war und gerade so passte in der Friseurbranche. Mhm. Und man kann wir besuchen unsere Kunden in einem 14-Tages-Rhythmus. Irgendwann werden sie vielleicht dann größer. Da hat man auch wöchentlich noch Besuche gemacht. Kleinere Kunden alle 4 Wochen. Und das kann sich jeder ausrechnen, wenn man auf der Straße ist, wie deine Hörer auch wissen das. Dann schafft man vielleicht 100, 120 Kunden dann zu betreuen. Und ab dieser Größe braucht man halt dann Mitarbeiter. Und das war bei mir genauso. Der erste Mitarbeiter war mein Bruder, der mir geholfen hat, also Family Business. Weil der Service, den wir auch immer angeboten haben, war, dass jeder Neukunde von uns immer geschult wurde auf die Produkte von uns und dass wir auch die Produkte in die Regale eingeräumt haben, gleich nach unserem System. Also ich habe dann den Erstauftrag gemacht, mein Bruder ist dann in die Salons reingegangen, hat vielleicht Altware rausgenommen, neue Ware reingestellt, hat die Beschriftung gemacht, das Regal schön gemacht, hat dann dementsprechend auch schon die ersten Schulungen gemacht am Regal, Mitarbeitertrainings, weil wir ja wollen, dass wir nicht nur einen Reinverkauf haben, sondern vor allen Dingen auch einen Abverkauf und dass die Produkte, wir haben ja Verbrauchsartikel, das ist ja ein großer Vorteil, dass die aber auch verbraucht werden und immer wieder genutzt werden und immer wieder nachbestellt werden. Und deswegen trainieren wir halt ganz viel auch mit den Salons vor Ort. Ja. Und so war mein Bruder mein erster Mitarbeiter. Und dann war das Unternehmen, wurde dann ein bisschen größer. Wir hatten im Vorfeld, André, auch schon drüber gesprochen. Dann habe ich die Einzelunternehmen umgewandelt und wir haben dann angefangen zu bilanzieren und dann wurde daraus ein eingetragener Kaufmann, so nennt sich das im Juristendeutsch, E.K. hat der ein oder andere auch sicherlich schon gelesen und das ist die Abkürzung halt für eingetragener Kaufmann. Also ich habe dann auch die Einzelunternehmung umgewandelt in eingetragenen Kaufmann, das wird auch notariell gemacht und der große Vorteil bei der Geschichte ist dann, dass man irgendwann auch noch, wenn man größer wird, weiter wachsen kann, auch noch weiter umwandeln kann, nach dem Umwandlungsgesetz, nämlich auch in eine GmbH. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man vorher ein eingetragener Kaufmann gewesen ist.
Ja, okay. Das war so also der Weg dahin.
Ja.
Das, da aber mit deinem Bruder und dann kamen noch weitere Mitarbeiter dazu. Also das war ja die Hülle.
Genau, dann kommt die erste Bürokraft, die man sagt, okay, wir brauchen halbtags auch jemanden, der im Büro arbeitet, Aufträge schreibt, Kunden anruft, wir ersten Briefe, man muss ja auch dann Werbung machen. Damals war da die Möglichkeit der Digitalisierung noch nicht so gegeben, die wir heute haben mit sozialen Medien und so weiter, haben also viel noch haptisch gemacht, Briefe rausgesendet, Angebotsschreiben, ja, Briefe gepackt und so weiter. Ja. Teilweise haben wir auch Kuvertierservice genutzt hier in Hamburg, um dann unsere Angebote in Hefte gemacht, die produziert, gesendet und so weiter. Und das ist natürlich Wachstum in alle Bereiche. Ne?
Ja. Okay.
Und dann kam dann der nächste Außendienstmitarbeiter, die Gebiete wurden vergrößert, auch bei mir. Dann hörte ein Kollege in Mecklenburg-Vorpommern auf, dann kam der Rechtegeber wie Paul Mitchell, hat dann gesagt, Mensch, Herr Bayer, können Sie sich denn auch den Bereich vorstellen? Ich sage, natürlich, habe ich jemanden wieder eingestellt. Ja. Und somit ist auch der Markt für uns auch gewachsen und dadurch mussten wir auch im Backoffice auch mitwachsen.
Okay, spannend. Und dann auch eigene Salons dann eröffnet oder übernommen oder wie kam es dazu?
Ja, das ist auch wieder wie so, da waren wir nicht Jungfrau zum Brunnen, ne?
Ja, gut, das war aus der Familie bekannt, da wusstest du, wie sowas läuft.
Ja, Jungfrau zum Kinde. Ja. Das war auch ähnlich. Ich hatte seinerzeit auch eine Unternehmensberatung für Friseurunternehmen gegründet mit einer Kollegin zusammen, die in dem Bereich sehr stark war. Das heißt also, wie schaffen wir es, den Friseurunternehmer auch stark zu machen außerhalb seiner seines Tagesgeschäftes, also Haare schneiden, weil viele Friseure sind sehr gut in dem, was sie machen, also als Künstler und sind tolle Friseure, aber sind halt keine guten Unternehmer, aber kennen auch die Kennzahlen ihres Unternehmens vielleicht auch nicht oder wissen auch nicht, wie hoch darf mein Farbanteil sein, wie hoch darf mein Verkaufsanteil sein und wie hoch oder wie lange darf ich an einem Kunden arbeiten und was muss ich dafür verdienen, welche Richtzeiten gibt es oder welchen Umsatz pro Minute muss ich machen, damit sich das rentiert. Und da gibt es auch tolle Berater für und wir hatten eine Agentur dafür gegründet, auch eine GmbH seinerzeit. Und deswegen wusste ich natürlich, wie es geht. Ich kannte das von meinen Eltern. Ich hatte die Beratungsagentur. Und wir hatten seinerzeit die TUI, hatte ein Kreuzfahrtschiff versucht, beliefert mit Ware. Und die TUI hat so ein Joint Venture gegründet mit der Royal Caribbean, der größte Kreuzfahrtschiffanbieter auf der Welt. Und dann ist dadurch TUI Cruises entstanden. Und man hat dann mit der Mein Schiff 1 ein Kreuzfahrtschiff auf dem deutschen Markt versucht, gegen AIDA so ein bisschen aufzustellen. Und hat dort einen Friseursalon drin betrieben. Der war ohne Fenster im Spa-Bereich, 4 Bedienplätze hinter der Rezeption. Also wenn, wenn du da gesessen hast, ne, und mit leichtem Seegang, da warst du froh, wenn du wieder draußen warst sozusagen. Auf jeden Fall haben die diesen Salon gemacht. Und das Problem ist bei Friseurgeschäften, dass es da die unterschiedlichsten Konzepte gibt. Und der Salon ist, musst du dir vorstellen, auf den Schiffen, da sind die Mitarbeiter immer für 6 Monate, 6 Monatsverträge. Und jetzt kommt ein Mitarbeiter, der vielleicht bei, wenn wir jetzt auf an Hamburg denken, der vielleicht von Nikolaisen kommt oder von Marius Müller. Die schneiden Marius Müller nur Trockenhaare. Nikolaisen schneidet vielleicht nur Nasshaare. Dann kommt einer von Vidal Sassoon, der schneidet nur asymmetrisch, aber wir haben vielleicht auch einen ganz wilden aus von Cutman aus Berlin, was weiß ich. Und die schneiden in 10 Minuten Haare. Und der andere schneidet aber in 45 Minuten Haare. Und dann haben die also unterschiedlichste Konzepte in diesem kleinen 4-Mann-Salon, wo vielleicht nur 3 Friseure arbeiten, jeder arbeitet anders. Und jetzt sagt der eine, ich brauche von Paul Mitchell unbedingt das Super Skinny Serum. Und dann sagt der andere, ja, aber ich brauche von Paul Mitchell unbedingt eine Gallone Feuchtigkeitsshampoo, weil alle meine Kunden haben trockene Haare. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat dieser Salon keinen Profit gemacht. Wenn man das auf Quadratmeter rechnet und Profitcenter-Analysen macht, dann war das eines der teuersten Bereiche, die die Kreuzfahrt je hatte. Und ein Kreuzfahrtschiff ist sehr gut in Food und Beverage. Die machen gutes Restaurant, die machen auch gut den Spa mittlerweile, können die auch sehr gut, gewinnen da viele Preise mit, aber die haben halt mit Friseur, da musst du halt einen Friseur haben oder einen Friseurunternehmer oder jemand, der sich damit auskennt. Und dann haben die irgendwann zu mir gesagt, Herr Bayer, haben Sie nicht in Ihrer Kundschaft Fialisten, die unseren Salon betreiben können und betreuen können, weil wir kriegen es einfach nicht gebacken, mit diesem kleinen Quadratmeterzahlen Profit zu machen.
Ja.
Wir haben nur viele Kosten, aber da passiert einfach nichts. Und da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich habe ich die Unternehmensberatung, ich habe meine Eltern, die wissen, wie es geht, die können mich noch mal beraten.
Du hast Produkte.
Ich mache nichts anderes außer Friseurbranche. Wir haben die Produkte, wir haben die Mitarbeiter, wir haben ja auch die Trainer da mittlerweile eingestellt.
Genau.
Ja. Und das große Netzwerk auch an Mitarbeitern, die auch an Bord gehen können. Und dann kann ich auch mal kostenlos vielleicht mal eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff machen.
Du musst ja auch angucken, wie das funktioniert und so. Wie
so, das, ne? Ich muss ja auch jede Woche hin und eine Inventur machen. Ja. Also habe ich gesagt, wir machen es selber, lass uns das mal selber testen. Und dann haben wir tatsächlich, musst du dir vorstellen, so wie bei McDonald's, ein Handbuch, wo genau auch drin steht, wenn ein Gast kommt, das sind diese Standard Operation Prozesse, SOPs heißt das an Bord, wie sind die Abläufe? Ein Gast betritt unseren Salon. Wie wird er begrüßt? Wie wird er zum Platz geführt? Welche Dienstleistungen werden mit ihm gemacht? Wie ist die Verabschiedung? Wenn eine Dienstleistung gemacht wird, wie waschen, schneiden, föhnen, wie lange darf die dauern? Wie sind die Abläufe dafür? Wie wird die Wäsche gemacht? Also es ist alles definiert.
Ja.
Bis hin zu dein Handy hast du nicht dabei zu haben. Und wir haben immer gute Laune und wir sind immer gut drauf. Und bis, ich weiß es nicht, kein Kaugummi im Salon und so weiter. Also eine klare Definition der Aufgabe, können sich alle dran halten. Und das kann man auch, wenn man streng sagt, das sind unsere Spielregeln und alle spielen diese Spielregeln mit. Und wenn du Lust hast, auf unseren Spielplatz mitzuspielen, dann hast du viel Spaß. Unser Hauptmotto ist Have Fun at Work. Und wenn du nicht mitspielen möchtest, dann musst du dahin gehen, wo deine Spielregeln sind. Oder wenn du sagst, ich bin Fußballer, ich will Fußball spielen, willst du aber Handball spielen, musst du dahin gehen, wo Handball gespielt wird. So, und wir spielen halt Fußball bei uns. Also haben wir da die Spielregeln und tolles Handbuch. Und wir haben tatsächlich relativ schnell, ich glaube fast vom ersten Monat an, schwarze Zahlen geschrieben mit dem Unternehmen. Ja, das war sofort ein Return of Investment, hat es sofort geknackt. Und da hat dann die TUI erkannt, Mensch, das geht, wenn da Profis an Werk sind, das funktioniert dann doch. Und dann hat die TUI das zweite Schiff dann gemacht, ein Jahr oder zwei Jahre später, haben gefragt, Mensch, Herr Bayer, waren Sie da auch wieder mit? Dann haben wir gesagt, ja. Und dann wächst plötzlich auch die Kreuzfahrtschiffindustrie und wir wachsen dann halt mit. Und heute haben wir 8 Schiffe, das 9. kommt jetzt nächstes Jahr, haben wir 9 Betriebe auf Kreuzfahrtschiffen. Wow. Und wir wollen ja auch nicht Konkurrenz machen zu unseren bestehenden Kunden, die wir beliefern. Also haben wir gesagt, wir wollen nicht an Land eine Friseurkette aufbauen.
Ja, klar.
Aber auf den Kreuzfahrtschiffen können wir es gerne machen. Und es ist natürlich auch ein riesen Werbemarkt für uns. Wir haben ein Schiff hat 2000 Gäste, die großen Schiffe jetzt 2800 Gäste, jede Woche neu. Also wenn du 2500 mal 9 rechnest, weißt du, was wir jede Woche an Gästen haben. Und alle kommen an unseren Salon vorbei, alle sehen auf diesen Digital Signage, diese digitalen Fernseher auf allen Decks, auch unsere Marke. Wir haben tolle Videos und die Einspieler und so weiter. Und dadurch wären wir natürlich auch gut für unsere Marke deutschlandweit, weil wir ganz viele Gäste halt aus Deutschland ansprechen.
Ja. Hammer. Und dann halt vorm Captain's Dinner, dann stehen die alle Schlange oder was und wollen da jetzt alle nochmal hin, wie sonst vor Silvester. Wie stelle ich mir das vor?
Ja, waschen, föhnen, ne, ist die Hauptdienstleistung, ist tatsächlich so. Ist so. Wir haben natürlich auch auf allen Schiffen 1000 Mitarbeiter, also 1000 Crew aus
die kommen ja auch noch dazu.
80 Nationen. Die haben natürlich einen Crew-Benefit, die kriegen die Dienstleistung günstiger, weil wir auch die Crew honorieren, was die auch machen und was sie leisten. Deswegen haben wir natürlich auch andere Konditionen als die Gäste zum Beispiel. Aber dadurch haben wir eine Top-Auslastung. Und wenn das Schiff ist ja in vielen Häfen, musst dir vorstellen, keine Ahnung, Mittelmeerkreuzfahrt, du startest Mallorca, dann fährst du nächsten Tag bis zu Barcelona, nächsten Tag bist du in Civita Vecchia, also in Rom, dann geht's nach Sardinien, dann Sizilien und so weiter. Ja. Aber es gibt auch reine Seetage. Wenn du natürlich so Landdestinationen hast, wie ja, Barcelona, da ist das ganze Schiff leer, weil alle wollen Barcelona sehen. Und dann hast du halt die Crew, die dann zum Friseur kommt. Ja. Und wenn du aber einen reinen Seetag hast, der ist auch immer dabei, dann ist der Salon von morgens um 8 bis abends um 9 ausgebucht. Und dadurch haben wir auch eine sehr gute Mischkalkulation. Und an Land können unsere Mitarbeiter auch immer Land und Leute kennenlernen, da sollen sie auch. Ah, okay. Aber wir haben natürlich 7 Tage die Woche geöffnet, von 8 bis 8 oder 8 bis 9, je nach Fahrtgebiet. Und dementsprechend haben wir auch da Möglichkeiten, Umsatz zu machen.
Ja. Wow, stark. Und ist es schwierig, dafür Leute zu bekommen? Oder wie ist es die Mitarbeiter? Wie funktioniert das? Weil 6 Monate oder so oder 3 Monate, wie auch immer, ist ja schon noch mal schon was anderes, ne?
Ja, also 4 Monate sind Mindestverträge, 6 Monate so für einen Erstvertrag. Wir haben aber, ich glaube, knapp 90% Repeater, also Mitarbeiter, die auch einen zweiten, dritten und vierten Vertrag fahren. Weil es einfach auch ein Riesenspaßfaktor ist. Egal in welchem Alter du bist, ob du jetzt sagst, ich bin Anfang 20 und will mal raus und die Welt kennenlernen, oder du bist, haben wir auch viele raus aus dem Business, die Kinder sind groß, die Ehe ist vielleicht gescheitert, keine Ahnung, und man ist dann Ende 40 oder Anfang 50 und will nochmal seinen Traum ausleben und so, das ist ja auch möglich. Oder ich war selbstständig, jetzt nicht mehr. Wir haben eine Kollegin, die ist über 60 und an Bord und ist happy und so weiter. Also es ist alles möglich. Aber der Fun-Faktor ist ja einfach auch toll. Und wenn du auf Deck 2 mit 800 Kollegen bist, da ist auch jeden Tag ein Fest. Also da ist das thailändische Neujahrfest und das ist das, ich weiß nicht, malaiische Sonnenaufgang fest und der steigt auf und der gibt seinen Einstand und der gibt seinen Ausstand.
Und der hat Namenstag und
da
passiert immer was.
Also die Crewbar, das ist das ganze Leben an Bord und dieses Netzwerk und die Leute auch, die sind ja auf ganz engen Raum, das musst du dir auch vorstellen, ist ja ganz enger Raum und da entstehen natürlich ganz viele Freuden und natürlich auch zwischendurch ein paar Dramen, das hat man natürlich auch, aber Freundschaften und Netzwerke und auch Kollegen, die nicht mehr bei uns fahren und nicht mehr an Bord sind, die treffen sich immer noch, kommen immer noch zu Family-Reisen, Family und Friends-Reisen an Bord, reisen durch die Welt, haben überall Freunde auf der ganzen Welt. weil natürlich auch Mitarbeiter aus der ganzen Welt auf den Schiffen arbeiten.
Oh, da sind, ja. Wahnsinn. Wahnsinnsgeschichte. Und dann hast du nochmal an Land noch so Akademie, hast du gerade so Trainer. Ist das nochmal ein eigenständiges Business oder wo fließt das rein?
Ja, wir haben natürlich auch, wir machen ja sehr viele Trainings, hatte ich ja eingangs gesagt, die wir ja in den Salons machen, die sogenannten In-Salons-Schulungen. Aber wir versuchen auch, Salons zusammenzuziehen und sagen, pass mal auf, wir haben jetzt, machen ein Launch-Event, bringen eine neue Haarverlängerung zum Beispiel rauf und dann versuchen wir 3, 4, 5 Salons zusammenzuziehen oder Neukunden-Events und dann brauchen wir immer Räumlichkeiten. Wir haben natürlich auch so wie du hier im Hamburger Ding, haben wir auch schon mal was gemietet oder auch, gibt ja auch andere tolle Locations, wo man auch coole Showrooms buchen kann und so weiter. Aber wir haben auch gedacht, eigentlich brauchen wir einen eigenen Raum, wo wir sagen, wir müssen nicht immer irgendwo anfragen. Oft haben wir auch Fachthemen, wo wir sagen, das wird dann friseurisch, da kann auch mal eine Farbe runterklecksen. Das ist natürlich nicht so schön, wenn wir hier bei dir mit Haarfarbe auf dem Boden hantieren. Aber in einem Friseurgeschäft ist es kein Problem. Also haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir eigene Räumlichkeiten. Also wo wir Schulungen machen können, wo wir unsere Produkte zeigen können. Und vor allen Dingen, wo wir unsere Mitarbeiter, die auf den Kreuzfahrtschiffen sind, auch eine Möglichkeit geben, zwischen 2 Verträgen weiter an Land zu arbeiten, also die mal zu parken. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, ich fahre bis November und möchte aber mal 3 Monate an Land sein oder 4 wegen Familie und so weiter und Weihnachten, dann sagen wir auch, kommst du zu uns in den Salon, wir melden dich hier an und dann kannst du hier noch weiterarbeiten. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen so eine Möglichkeit und die haben wir aktuell hier in Hamburg. Im Hamburger Osten, jetzt werden wir ganz aktuell ab 1. Mai noch in der Innenstadt, direkt in der City, einen zweiten Bereich machen, der aber mehr Richtung Showroom und Akademie geht. Und dann werden wir vielleicht in dem Bereich noch uns ein bisschen größer aufstellen. Es kommt ja auch nochmal der Cruise Terminal Westfield in der Hafen City hier in Hamburg. Vielleicht auch nicht uninteressant, vielleicht da nochmal die Brücke zu schlagen, wenn wir in der maritimen Sprache bleiben wollen, zu den Kreuzfahrtschiffen und dann vielleicht da auch nochmal was zu machen. Aber nochmal, wir haben knapp 400 Kunden im norddeutschen Raum. Die wollen wir natürlich beliefern und wollen ja keine Konkurrenz aufbauen, sondern auf den Kreuzfahrtschiffen ja, weil das auch ein schöner Werbegag ist, aber nicht für landseitige Salons.
Ja. Wahnsinn-Story. Und jetzt noch letzter Punkt, Expansion, Tattoo. Ist das auch ein neues Geschäftsfeld, wo ihr reingeht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist auch wieder so eine schöne Geschichte, weil wir machen natürlich uns immer Gedanken, was können wir noch mehr machen? Wo gibt es Möglichkeiten? Auch gerade die TUI kommt ja auf uns zu, Mensch, Herr Bayer, haben Sie noch Ideen? Und wir haben hier noch einen Raum, was können wir da machen? Was ist nah zu Kosmetik? Gibt es sowas wie Permanent Make-up? Das war auch eine Idee, sowas zu machen. Oder Bleaching für die Zähne oder Medical Beauty ist auch ein Thema zu sagen, können wir doch irgendwas mit Medical Beauty vielleicht machen, Unterspritzung, keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich ist Tattoo auch ein schönes Thema. Da hat die TUI dann zu mir gesagt, Mensch, Herr Bayer, wir haben eine Zielgruppe oder sie sind 50 plus Durchschnittsalter, in den Sommermonaten jünger, weil da Familien an Bord sind, in den Fahrtgebieten außerhalb der Ferien älter, dann sind die Rentner, die dann nach Norwegen fahren. Aber durchschnittlich kannst du sagen, haben wir 50 Jahre Durchschnittsalter an Bord. Meinen Sie, dass Tattoo da ein Thema ist? Und dann habe ich mich mit dem Markt beschäftigt. Und es ist halt so, dass 80%, eine rhetorische Pause, 80% aller Frauen zwischen 20 und 70 haben eine Tätowierung. Und wir reden jetzt natürlich nicht über einen voll gemalten Arm oder ein Kunstwerk auf dem Rücken, oder das Geweih, was ja vor 20 Jahren mal aktuell war, sondern es geht hier um eine kleine Ranke, hier eine Blume, hier ein Herzchen, hier Geburtsdatum der Kinder und da die Pfote vom Hund und vielleicht ein Kompass um mein auf dem Arm, ich weiß es nicht. Also irgendwas Kleines, Süßes, Schnuckeliges ist ja fast Standard heutzutage. Ja. Also habe ich gesagt, wir haben da einen tollen Markt und viele würden auch gerne sich tätowieren lassen, aber trauen sich vielleicht auch nicht in ein Tattoo-Studio zu gehen. Du läufst dran vorbei, ohne das Böse zu meinen, dann sitzt denn da vielleicht ein Rocker vor der Tür oder eine schwere Harley und zwei mit Piercing sitzen vor der Tür und rauchen ein Joint vielleicht. Ich übertreibe das und ich überspanne das ein bisschen. Aber man hat auch eine gewisse Schwellenangst vielleicht. Und wenn wir es schaffen, an Bord, habe ich gesagt, einen Raum zu schaffen, der genauso schick ist wie eine Parfümerie oder wie ein richtig schicker Friseursalon und machen da einen coolen, richtig schönen, clean, hygienisch sauberen Tattoo-Bereich, dann kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Und dann haben wir einen, wie sagt man, einen
einen Testballon gestartet und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt mal 6 Wochen mit einem Tätowierer, meinen Geschäftspartner Chris aus Hamburg, der auch sehr moderat ist vom Typ, der hat super gepasst. Wir haben uns da gesucht und gefunden, mit dem mache ich das Projekt. Und dann sage ich, Chris, du musst mal an Bord kommen, mal 6 Wochen mitfahren und dann werden wir mal gemeinsam Tätowierungen besprechen und gucken, ob das funktioniert als Testballon sozusagen. Und dann ist er mit an Bord gekommen. Wir haben einen Vortrag gehalten in der Showbar. Musst du dir vorstellen, da passen 150 Leute rein. Wir haben gedacht, jetzt kommen da mal so 10, 15 und wir machen einen Vortrag über Tätowierung. Und an dem Tag, ich glaube, da saßen 100 Leute. Wir hatten nicht mal ein Mikrofon.
Ja.
Und Chris hat das aber wirklich super gemacht. Er ist auch ein witziger Typ. Und dann hat er erzählt über Tätowierung und was er so macht. Und da kommen natürlich Fragen, tut das weh, tut das nicht weh, wie lange hält das, wie ist die Nachversorgung und so weiter. Und er hat viele Geschichten aus seiner Tattoo-Welt erzählt. Und die Leute waren mehr am Lachen als alles andere. Und irgendwann haben wir gesagt, wer Lust hat, der soll mal mit runterkommen. Und wir sind unten auf Deck 4, haben da den Bereich. Und da machen wir eine Intensivberatung. Und ich habe im Vorfeld auch so richtig klassisch gesagt, wir brauchen ein Buch. Und da hat er zu mir gesagt, Arne, man hat heute keine Bücher mehr. Da habe ich gesagt, doch, wir machen ein Buch, habe ich zu ihm gesagt. Und dann kommen da 50 Tätowierungen rein. Und da machst du alles rein, was maritim ist, sage ich. Ein Leuchtturm, ein Kompass, ein Delfin.
Ein Anker
geht immer. Ein Anker und eine Freiheitsstatue. Wir fahren auch New York an, sage ich. Und wir machen alles, was maritim ist, machst du da rein, in allen Größen und Farben, in dieses Buch. Und dann sagt er, Arne, wir machen kein Buch mehr. Heutzutage gehst du ins Internet oder du guckst hier und dann weißt doch, was du willst. Ich sage, lass uns das bitte machen und wir legen das aus. Und ja, gesagt, getan, wir sind runter. Da saßen dann 20 Leute, so wie beim Arzt, wie Hühnchen auf der Stange, weißt du, wie im Wartezimmer. Und alle haben dann in dieses Buch reingeguckt. Und dann ist der Erste gekommen, hat gesagt, ja, Montag habe ich gerne einen Termin. Ich möchte diesen Anker haben. Der Nächste kam, ich will Dienstag, ich möchte diesen Delfin. Und ich will, also das war ein Wahnsinn. Und einer kam dann, das muss ich dazu sagen, der wollte Wappen seines Fußballvereins haben. Und dann sage ich so, wie möchtest du Wappen deines Fußballvereins haben? Dann sagt er, ich möchte das Wappen haben hier auf meinem Oberarm und 2 Bomben darunter. Und wieso Bomben? Sagt er, ja, weil das ist so ein Bombenverein. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, was für ein Wappen möchtest du denn haben? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, FC Magdeburg. Da war Totenstille am Tisch. Und dann hat Chris sich, musst dir vorstellen, schneeweiße Haare mit Zopf, die Seiten hochrasiert, ein weißer Bart, voll tätowiert, den möchtest du abends eigentlich nicht sehen, wenn du den so erkennst. Ein super Typ, ne? Und lieb und lustig und alles, den nimmst du auch in den Arm. Aber wenn du den zum ersten Mal siehst, denkst du, oh, hauaha. Und der holt tief Luft und lehnt sich nach vorne und hat dann gesagt, das Einzige, was du kriegst, ist die Raute auf deinen Arm. Nur der HSV, doch nicht Magdeburg. Und dann zuckte der Gast zusammen und haben natürlich gelacht. Er sagt, komm, ist Spaß, du kriegst alles, was du willst. Und dann haben wir wirklich angefangen zu tätowieren. Und wir können natürlich nicht so genau in die Zahlen reingehen, dann muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber ein Friseur, wenn der so Umsätze macht, ich sag mal, in Deutschland, in einem Salon, ne, da weiß nicht, ob das so transparent ist. Man denkt ja auch, was macht denn so Friseure Umsatz? Aber deutschlandweit, der Durchschnitt, hat ein Friseur ungefähr einen Verkaufsanteil von 6%. Mehr verkauft ein Friseurunternehmer nicht. Und ein Friseur selber macht so 7.000, vielleicht 8.000 Euro Monatsumsatz. Und die Top-Friseure in Deutschland machen vielleicht 10 und so ein bisschen drüber. Den haben die dann aber auch große Balayage-Kunden und Extensions und so weiter. Und auf den Kreuzfahrtschiffen ist es auch ähnlich. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir 7 Tage die Woche geöffnet haben. Deswegen hast du da ein bisschen mehr Potenzial. Aber dann kannst du dir ungefähr vorstellen, welche Möglichkeiten da sind, wenn da 3 oder 4 Friseure arbeiten. Und der Tätowierer, der hat in diesen 30 Tagen einen Umsatz gemacht, was sonst 2,5 oder 3 Friseure machen.
Wirklich?
Das war unglaublich. Und das ist natürlich so, dass er auch nicht anfängt unter 100 Euro. Also die kleinste Größe ist dann tatsächlich 100 Euro und dann ist er aber nach 30 Minuten fertig. Und wenn das ein bisschen größer ist, dann sind es 200 und 300 Euro. Und wenn er dann 10 Kunden am Tag schafft, dann hat er plötzlich einen Tagesumsatz 1.000 Euro oder 800 Euro. Da haben wir gedacht, wie kann das sein, dass da solche Potenziale sind? Und wir waren ja noch gar nicht professionell aufgestellt zu dem Zeitpunkt. Also haben wir das der TUI dann auch so vorgeschlagen. Die haben natürlich gesagt, Herr Bayer, sofort auf alle Schiffe, überall ein Tattoo-Studio. Das ist nur nicht möglich, weil wir natürlich gar nicht so viele Tätowierer rankriegen. Das sind ja alle Selbstständige und Unternehmer auch, die Tätowierer. Und die fahren auch nicht 6 Monate, so einen kriegst du nicht, sondern die fahren dann 14 Tage.
Ja.
Oder gehen mal 4 Wochen aus ihrem Studio raus, weil sie das mit einer Reise verbinden. Und dementsprechend haben wir hohe Kosten, was Reisetätigkeiten angeht und Flüge. Und wenn das Schiff in Hamburg ist, ist es ja was anderes. Aber wenn die Schiffe sind ja auch in der Karibik oder in Dubai in den Wintermonaten oder Mittelamerika. Und dann fliegen wir alle 14 Tage da Mitarbeiter hin und raus und rein. Das ist mit einem riesen Kostenfaktor verbunden. Und deswegen können wir da auch nicht so diese Margen auch dann generieren, vielleicht wie bei Konzepten, wo wir 6 Monatsverträge fahren. Aber das war für uns eine Riesenüberraschung. Und dann haben wir gesagt, das Geschäftsmodell müssen wir aufbauen. Und wir brauchen halt einen großen Pool an Tätowierern, den haben wir jetzt. Und jetzt haben wir 3 Schiffe mit Tattoo. Das 4. Schiff kommt jetzt auch dazu. Und auch in dem Bereich ist Wachstum. Ja, und
okay.
Die Idee ist auch vielleicht zu sagen, in unserem Showroom auch in Hamburg, dann auch da mal Tattoo mit reinzunehmen, dass man das auch vielleicht verbindet. Friseur und Tattoo passt auf jeden Fall gut zusammen.
Okay, ja, ist ja, Hammer Expansionsgeschichten, wie sich das alles entwickelt hat. Also vom Familienunternehmen hast du aber, da hast du nicht selbst drin gearbeitet, ne?
Nein, wir wollten, das ist auch ja. Das Witzige, wir wollten nie im Friseursalon arbeiten, mein Bruder und ich. mein Bruder hat dann bei der Sparkasse eine Ausbildung gemacht und in der London School of Economy nachher ein Studium Wirtschaft bei Sat.1 gearbeitet und so und hat dann irgendwann Shampoos eingeräumt im Regal, muss man sich mal vorstellen.
Ja,
ja. Ja. Und mein Weg war ja auch heterogen, muss man ja sagen, nicht homogen, ja. mit Studium und Bundeswehr und Studium und dann Gastro und dann plötzlich dann doch in der Haarkosmetikbranche gelandet. Aber das hat natürlich viel geholfen, dass wir halt wussten, was braucht ein Friseur, um erfolgreich zu sein, ein Friseurunternehmer, und wie können wir ihnen dabei helfen, erfolgreich zu sein. Und das ist das, was unser Ansatz ist. Und weißt du, die ganzen Marken, die haben ja einen Unterslogan. Also wir haben ja die Marken heute schon gehört, da haben wir Henkel, a brand like a friend, Schwarzkopf, passion for you, Leidenschaft für dich. Perfectly You ist, glaube ich, Weller früher mal gewesen und so. Und Paul Mitchell hat die Aussage schon immer gehabt, have fun at work.
Ja.
Da habe ich mich auch zu Hause gefühlt. Weißt du, ein bisschen große Klappe, viel Spaß haben und dann noch erfolgreich sein. Wie geil ist das?
Geil, ne?
Also have fun at work, da fühlte ich mich sofort zu Hause. Und Be Number One fand ich auch geil. Ich habe mich immer gerne im Wettbewerb gesehen, auch mit Kollegen und auch im Sport und so weiter. Also Be Number One. Und wenn du erfolgreich bist, share it with others. Teil deinen Erfolg mit anderen. Deswegen sitzen wir beide ja auch heute hier. Ja. Aber auch mit meinen Kunden. Ich versuche ja auch, meine Mitarbeiter auf meinem Bus mitzunehmen, erfolgreich zu sein. Mein Team, die haben alle Spaß, wenn die mit mir zusammen sind oder wenn wir gemeinsam sind. Wir waren jetzt 3 Tage in Berlin auf einer Friseurveranstaltung mit Kunden. Da komme ich gerade her. Wir haben so viel gelacht und so viel Spaß gehabt, weil wir einfach so viel Zeit miteinander verbringen. Also mehr Zeit als mit der Familie. Also muss Herr Fun at Work ganz oben stehen bei uns auf der Prämisse, und das ist halt so. Und so ist bei mir das Business aufgebaut. Und was ich vorhin eingangs sagte, das ist auch ein schönes Thema, dass man ja auch wächst. Also man muss nicht nur wachsen mit Umsatz, das ist ja für uns alle geil als Vertriebler, sondern du darfst auch nicht vergessen, dann Mitarbeiter aufzubauen, im Backoffice zu wachsen. Dann kommt dein Steuerberater dazu. Irgendwann ist dein Steuerberater vielleicht sogar auch zu klein. Dann sagt der, oh, du hast noch Mitarbeiter, die im Ausland beschäftigt sind. Du fährst Schiffe unter maltesischer Flagge. Das ist alles nicht mehr mein Business. Da brauchst du vielleicht doch einen größeren. Also wächst man in dem Bereich. Und dann kommt irgendwann einer und sagt, eigentlich müsstest du doch eine GmbH draus machen, Arne. Du kannst doch nicht eine Einzelunternehmung lassen. Also kommt die Geschichte mit der GmbH. Da hatte ich auch, haben wir im Vorfeld kurz drüber gesprochen, André, weil es auch interessant ist. Da hat man zum Beispiel, du kannst aus einer Einzelunternehmung, kannst du eine GmbH machen, aber du musst alle Verträge neu machen. Das heißt also, hast du Leasingverträge für dein Auto oder Büro-Mietverträge, dann kannst du jetzt nicht sagen, okay, jetzt bin ich eine GmbH. Also das geht nicht. Du kannst aber, wenn du ein eingetragener Kaufmann bist, alle Verträge umschreiben, dann geht's dann doch. Also das musst du halt nur wissen.
Okay, also der Weg, du musst erstmal die Brücke gehen und diesen Zwischenschritt halt eben machen zur
GmbH
hin.
Und das ist so interessant, weil das ist dieses Umwandlungsgesetz, was wir haben, Firmenumwandlungsgesetz. Und dann kannst du sagen, pass mal auf, Leute, ich habe meine Einzelunternehmung jetzt als eingetragener Kaufmann, den habe ich vielleicht 1-2 Jahre. Und jetzt gehen alle Verträge 1-1 über auch mein Handelsvertretervertrag wohlgemerkt, in meine GmbH. Und das ist halt das Schöne, weil es da einfach, ich bin jetzt kein Rechtsberater, jeder, der jetzt alles zuhört, gut, soll sich immer da bitte beraten lassen. Aber das war bei mir damals möglich und hat wunderbar geklappt, daraus eine GmbH zu machen. Und dadurch, dass ich verschiedene Firmen habe und auch so die Kreuzfahrtschiffe, das landseitige Modell, Tattoo und so weiter, sind das alles eigenständige Firmen, wo ich auch immer eigenständige GmbHs habe und wo ich eine übergeordnete Holding dann drüber hatte. Die Holdingstruktur war früher nur eine Holding, Mutter und eine Tochter. Das funktioniert auch gut. Da kann sich jeder bitte mal vielleicht das mal googeln. Es gibt auch da tolle Literatur drüber. Mit dem Steuerberater mal drüber sprechen, weil es auch tatsächlich ein Steueroptimierungsmodell ist, eine kleine Holdingstruktur aufzubauen, auch für uns Vertriebler. Und dann kommt der nächste Schritt. Wie schaffe ich es auch, da hatten wir auch drüber gesprochen, Verluste oder Gewinne gegeneinander auszugleichen. Ja. Und wenn man da sich mit beschäftigt und sagt, kann ich eigentlich den Verlust meiner GmbH A mit dem Gewinn meiner GmbH B verrechnen, geht's in der Regel nicht, weil jede Firma steht für sich. Wenn ich aber ein Konstrukt baue mit einer Holding und vor allen Dingen einer steuerlichen Organschaft, da ist auch wieder ein Thema, was man mal googeln kann, Organschaft, eine steuerliche Organschaft bilde, dann kann ich auch da ein Optimierungsmodell aufbauen und dann zum Beispiel tatsächlich auch die Verluste der einen Firma mit den Gewinnen der anderen Firma ausgleichen.
Ja, super. Das ist so super spannend. Ich würde sogar vorschlagen, da würde ich dich jetzt schon mal gerne zu einladen. Wir haben so ein Format, nennt sich HVH Live Talk. Ja. Das ist wie ein Webinar. Wir beiden sitzen zusammen in einem Studio und quatschen und die Leute können sich dazuschalten, dass wir sowas mal ein bisschen besprechen, weil das sind super interessante Themen und ich kenne ganz viele Leute, die da noch ganz viele Fragezeichen haben, aber sich gerne in diese Richtung entwickeln wollen. Wir hatten das ähnlich schon mal jetzt vor ein paar Wochen mit dem lieben Marco Klausing, der aus dem Bereich Sanitärheizung auch ähnlich vorgeht und ich finde das super inspirierend. Also deswegen jetzt schon mal die Einladung, dann können wir das nämlich mal vertiefen, weil du bist ja noch viel tiefer drin und du hast mir ja ebenso mal schon im Vorfeld erklärt mit dem Porsche GT3 und so privat und was da alles noch so geht.
Das solltest du doch nicht erwähnen, hatten wir gesagt.
Ach so, ja, ich meinte das mit dem VW Golf.
Ja,
genau, das war das Thema mit dabei. Ja. Nee, super cool, also ich glaube, da ist noch ganz viel mit da drin, da würde ich gerne noch mal zum weiteren Zeitpunkt mit dir quatschen. Weil ich glaube, du hast noch und auch die ein oder andere Anekdote mit Sicherheit auch noch irgendwie parat. Ich hätte jetzt noch mal drei Fragen zum Schluss. Drei ganz einfache Fragen. Die erste Frage ist super easy. Nenne mir drei Dinge, die du mit 20 Jahren als Handelsvertreter gerne gewusst hättest. Natürlich mit dem Wissen von heute.
Okay. Also auf jeden Fall, wie strukturiere ich mein Unternehmen? Das hätte ich gerne gewusst. Dann hätte ich gerne gewusst, wie schaffe ich es, Mitarbeiter aufzubauen? Und das Dritte ist, wer hilft mir in der Kundenansprache? Es gibt keinen, der mir irgendwie hilft. Ich musste mir alle selbst aneignen. Da hätte ich gerne das Wissen, was ich jetzt habe, hätte ich gerne damals gehabt, ja.
Cool. Zumal, da hat sich ja so viel auch verändert. Wir haben es kurz eben auch vorher gesagt, so das Thema Digitalisierung, Instagram, wie wichtig auch der ganze Kanal bei euch so geworden ist. Das ist ja, sind ja Licht, also ist ja wahnsinnige Innovationen, die da irgendwie gekommen sind oder wie sich alles verändert hat, oder?
Ja, wir haben ja, das hat sogar funktioniert, das glaubt ja keiner. Bei Schwarzkopf gab es einen Muff, hieß das. Ein Muff. Da hast du deine Aufträge in eine Art Tablet eingegeben, bist in eine Telefonzelle gefahren, das ist kein Witz, hast von der Telefonzelle den unteren, heißt das Muschel? Ja, oben ist, glaube ich, Muschel, unten ist beim Sprechen, hast das abgedreht, hast deinen Muff darauf gedreht und hast dann Daten übertragen mit diesem klassischen Geräusche des
Modem oder so.
Wie so ein Modem. Und die Aufträge sind tatsächlich in der Zentrale angekommen. Das hat sogar funktioniert und die Aufträge sind rausgegangen ohne Fehlermeldung. Also das ist Wahnsinn. Und was daraus entstanden ist. Und ich habe ja früher auch mich, wo ich mich selbstständig gemacht hatte oder wie ich in den Beruf gegangen bin, Literatur geholt. Es gibt ja genug Bücher über Außendienst und Verkäufer und Einwandbehandlung und wie reagiere ich auf X und was mache ich bei Y. Und ein Thema war, und das war für mich immer wichtig, da stand dann drin, man muss immer die neueste Technik haben. Das war also ein Buch vor 25 Jahren. Man muss immer die neueste Technik haben. Man muss immer mit der Zeit gehen, wenn die Technik dir Möglichkeiten bietet. Also mit anderen Worten, wir hatten den Muff, ne? Das war schon mal ein Riesensprung. Und dann gab es irgendwann mal ja auch ein Mobiltelefon. Als ich damals jung war mit 18 und mein Handy auf dem Tisch im Café hatte, da haben die Leute noch gesagt, guck mal, was für ein Spinner, der genau. will immer erreichbar sein.
Und dann klingelt das Ding auf einmal und
alle gucken. Der hat sein Handy hier im Café. Also, was ist das denn für einer? So, also es ist ja unvorstellbar, heute ohne Handy zu arbeiten. Aber was ich damit sagen will, es ist in den ganzen Jahren immer irgendwas gekommen. Ob das jetzt Faxgerät ist ein bisschen lächerlich, aber Internet oder dass man sagt, okay, Boris Becker, oh, ich bin drin, ich bin im Internet. Ja, du hast einen Kunden besucht, hat der Kunde gesagt, Herr Bayer, uns findet man jetzt auch im Internet. Wir sind jetzt im Internet. Ja, ne, der hat jetzt eine eigene Homepage gehabt, vielleicht eine Seite oder so, ich weiß es nicht. Ja. Ne, und so ist das ja in den ganzen Jahren gekommen. Wir haben ja die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre, das ist ja auch dein Thema, mit Software und so weiter. Da ist ja so viel passiert, das ist ja unglaublich. Und wenn ich meiner Tochter, die ist 14, erzähle, vor 20 Jahren gab es das alles gar nicht, das glaubt die ja gar nicht. Oder wenn ich das iPhone 1 damals in der Hand hatte und habe mir den Wetterbericht angeguckt, da haben die gesagt, ja, was willst du denn mit so einem Quatsch und E-Mails empfangen mit deinem Handy und so weiter. Aber wenn du im Vertrieb erfolgreich sein möchtest, dann musst du da auch eine offene Ader dafür haben. Also Instagram nicht verschlafen, Facebook ist eine andere Zielgruppe, haben wir auch alle mitgemacht. Es gab ja vorher noch andere Sachen mit StudiVZ und was weiß ich. Also du musst ja überall immer mitgehen. LinkedIn brauchst du heutzutage auch, wenn du Business machen möchtest. WhatsApp, einen eigenen Kanal musst du mittlerweile haben. WhatsApp Business, WhatsApp Kanal und so weiter. Wenn du sagst, ich will Newsletter rausmachen, wie digitalisiere ich meine Newsletter? Jetzt ist das große Thema KI. Wie formuliere ich das? Kann ich mit KI schon mein Instagram vorformulieren? Kann ich damit meine Newsletter vorformulieren? Und diese ganzen Themen. Und die Kontakte, die wir zu unseren Kunden haben, die reißen ja nicht ab. Wir können ja weiterhin oder wir müssen ja weiter vor Ort sein. Wir sowieso in der Friseurbranche. Das ist sehr emotional, was wir machen. Da können wir nicht nur E-Mails rausschicken. Aber wir können uns natürlich super unterstützen heute und wir brauchen auch nicht mehr alle 14 Tage zum Kunden oder alle 4 Wochen. Unsere Friseursalons sind eh alle viel kleiner geworden. Wir hatten in den 90er Jahren Friseurgeschäfte, wo haben 20 Friseure gearbeitet. Heute haben wir Friseurgeschäfte, wo 2 Friseure arbeiten. Also wir müssen viel mehr Kontakte machen, um den gleichen Umsatz zu machen. Und das schaffen wir nur, indem wir alles bespielen, was möglich ist. Alles. Wir haben eine eigene App in Norddeutschland. Wir haben unseren WhatsApp-Kanal. Wir haben unsere Newsletter. Wir machen unsere E-Mails. Wir machen Postversand machen wir auch noch. Also wir machen wirklich alles, um immer wieder Kontakte mit unseren Kunden zu haben. Wir machen Videos, wir drehen Videos, machen Präsentationen und so weiter. Und nur so schaffst du es, auch Traffic in den Handel und in den Markt reinzubringen.
Ja. Wahnsinn. Sehr coole Geschichte. 2 Fragen habe ich aber trotzdem.
Ach ja, du hattest ja
3. Ich hatte ja 3. Jetzt sind noch 2 Stück übrig. Eine ist ganz einfach. Du weißt ja, Handelsvertreter sind sehr viel unterwegs. Wo sollte man hier in Hamburg aus deiner Sicht am besten essen gehen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin ja ein bisschen klassisch. Tarantella finde ich immer noch geil. Ne? Früher war ich auch so im East Hotel und so. Aber ja, ich glaube Tarantella, da macht man nichts falsch, wenn man da auch so Mittagstisch, geilen Business-Tisch macht und so, schon seit langem etabliert in Hamburg. Da kann man immer noch ganz gut hingehen.
Sehr schön. Letzte Frage. Nimm mir mal eine Person, die wir hier mal einladen sollten in den Podcast. Wer hat ähnlich viel zu erzählen wie du? Ein Unternehmer, muss nicht mal unbedingt Handelsvertreter sein, aber jemand, der unternehmerisch irgendwie nach vorne geht.
Ja, hört dich jemand ein? Ja, ich bin ja immer sehr eng. Also ich bin ja ganz eng vernetzt. Ich kenne so viele Leute. Weißt du, man kann natürlich jemanden mal nehmen aus einer ganz anderen Branche. Ein Freund von mir ist zum Beispiel Spielerberater, hat sehr große, namhafte Fußballer auch Richtung England transferiert und so weiter. Das ist bestimmt mal spannend, über ihn oder mit ihm mal zu sprechen. Ich weiß nicht, wie transparent er sein darf. Der Noah Wild, den habe ich am Wochenende getroffen, auch ein super Typ. Das ist der Sohn von Reinhold Wild, mit dem ich damals ins Geschäft gekommen bin. Okay. Also Paul Mitchell, die Marke, ist ja nach Deutschland, da gibt es einen Distributeur, so muss man sich das vorstellen. Der hat für verschiedene Länder die Distributionsrechte und hat dann regionale Vertretung, wo ich dazugehöre. Und dieser Sohn von Reinhold ist dann leider verstorben und der Sohn hat das aber übernommen, der hat auch so eine tolle Entwicklung gemacht. Er ist jetzt für Paul Mitchell auch weltweit aktiv, hat da die Verantwortung für große Bereiche in Asien, Europa und so weiter. Und der kann auch so viel erzählen. aus vertrieblicher Sicht, aber auch aus volkswirtschaftlicher Sicht. Das macht einfach ganz viel Spaß, mit Ihnen über ganz viele Themen zu sprechen. Kann ich dir nur nahelegen. Wenn du aber sagst, du möchtest mal einen ganz anderen Bereich haben, gar nicht aus unserem Bereich, also Friseur, oder gar nicht aus Vertriebsbereich, vielleicht dann so ein Spielerberater, das ist bestimmt mal spannend. Schön und interessant, mit dem zu sprechen. Es gibt auch tolle Schauspieler, die vielleicht mal aus ihrem Bereich erzählen können. Ein bisschen aus der prominenten Welt und so weiter. Aber du sag, was du möchtest, und dann gucken wir mal, wen wir kennen.
Super. Erstmal möchte ich den Arne gerne zum Teil 2 irgendwann mal hier verpflichten. So, das ist mein Job jetzt als Handelsvertreter, Heroes Berater, so gesehen, dass wir da hinkommen. Lieber Arne, vielen, vielen Dank. Da war super viel mit dabei. Ich glaube, wir können noch stundenlang über diese Themen quatschen. Total beeindruckende Laufbahn als Unternehmer. Also wenn es ein Beispiel gibt für einen Vertriebsunternehmer oder für einen Unternehmer, dann sitzt er gerade hier virtuell vor mir. Das ist echt, wow, Chapeau dafür. Und ich bin gespannt, was da noch so alles kommt.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ist immer wieder schön, wenn wir uns sehen. Und wir können uns gerne mal auf ein Spezialthema einigen und so weiter. Ich habe auch noch so viele Anekdoten. Mein Kollege Alex Brendel, mit dem hast du ja auch schon mal gesprochen.
Genau.
Auch
Grüße nach Wien.
Ja, super Typ, sehr erfolgreich, auch in Österreich. Ja. Und wir haben auch schon mal gesagt, eigentlich müssten wir mal ein Buch schreiben. Auch diese. Aber das sind wahrscheinlich die Kollegen, die auch heute zuhören, die Handelsvertreter-Kollegen, die Kundengespräche und was man mit Kunden erlebt und wie viel auch Spaß man hat und auch vielleicht indirekten Spaß, weißt du, wo du dann rausgehst aus dem Salon und dich kaputt lachst, weil da wieder irgendwas passiert ist oder Anrufe auf deinem Band und so weiter. Ich glaube, da kann man Bücher drüber schreiben. Vielleicht sollten wir Handelsvertreter uns mal zusammensetzen und jeder schreibt seine 10 Best-of in Kundenbeziehungen auf, wo er am meisten drüber gelacht hat oder seine witzigste Anekdote. Da werden wir, glaube ich, ein schönes Buch gemeinsam erstellen können.
Wir unterstützen euch dann gerne bei der Distribution und bei der Produktion.
Ja, das wird ein Bestseller, das glaube ich.
In diesem Sinne, lieber Arne, vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Klasse, ich danke auch. Tschüss. Ciao.